Ja, Gott sei Dank für diese stillen Stunden, die wir haben dürfen, wo wir diesen freien Zugang zum Vaterherzen haben. Die Stunden, die uns die nötige Kraft, die nötige Gnade für jeden Tag geben, die uns die Ausrichtung geben, die uns aber auch das Wort Gottes aufschließen. Und ich bin dankbar auch für dieses Lied und dieser Gedanken, der wird uns in dieser Botschaft auch begegnen. Mir liegt ein Thema seit einiger Zeit auf dem Herzen. In einigen Gesprächen wurde ich mit dem Thema konfrontiert, ist es möglich, ein sündenfreies Leben hier auf Erden zu führen? Und so habe ich es empfunden, auch in den letzten beiden Jugendstunden über dieses Thema zu sprechen. Wir haben in der vorletzten Stunde über den Gedanken gesprochen, welche Folgen oder mögliche Folgen eintreten werden im Leben derjenigen, die daran glauben, dass ein sündenfreies Leben nicht möglich ist. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der Begriff der Sünde, er ist in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig, wenn wir ihn richtig verstehen. Die einen halten davon, dass jedes Unrecht eine Sünde ist. Die anderen halten den Unterschied zwischen Sünde und Fehler. Und so nehme ich mal an, dass dieses Thema ja nicht nur für uns jüngere Menschen von Bedeutung und von Wichtigkeit ist, sondern dass dieses Thema uns alle auch etwas angeht. Und so möchte ich mit Gottes Hilfe heute Morgen ja in gewisser Weise eine Zusammenfassung, eine kleine Zusammenfassung machen dessen, was wir betrachtet haben, aber durchaus auch, wenn Gott es so aufs Herz legt, dann auch weiter den Gedanken auch ausbauen. Ich möchte aber vorher auf ein grundsätzliches Verständnis auch eingehen der Schrift, ohne dass ich jetzt dann auch die Bibelstellen anführen werde. Wenn wir so ein biblisches Thema betrachten, dann gehen wir, denke ich, alle davon aus, dass Gott in seiner Eigenschaft heilig, gerecht und auch allwissend ist. Wir als Menschen können diesem heiligen Gott nichts vormachen. Er sieht uns durch und durch. Wenn wir in den Himmel wollen, und das ist der zweite Punkt, dann ist die Bibel der Maßstab dafür. Ich denke, da stimmen wir auch alle auch überein. Der dritte Punkt, Gottes Wort widerspricht sich in seiner Gesamtheit nicht. Seht, wir müssen in diesem Zusammenhang Folgendes betrachten, dass wir biblische Lehren nicht in einem Buch oder in den Briefen der Apostel systematisch behandelt finden. Ja? Dass es zum Beispiel steht, was ist die Sünde, der Begriff der Sünde, und dann geht der Apostel Paulus oder der Schreiber, je nachdem, aus und erklärt, von Anfang bis Ende in allen Facetten ein Thema. So ist die Bibel nicht aufgebaut, sondern, und das ist das Besondere an der Bibel, dass verschiedene Schreiber zu ganz unterschiedlichen Zeiten geschrieben haben, aber sie immer wieder verschiedene Themen auch des Wortes Gottes, biblische Lehren von ganz unterschiedlichen Seiten auch beleuchten. Aber diese Gesamtheit der Gedanken, die bildet ein Ganzes. Und darum ist es wichtig, wenn wir auch eine biblische Lehre betrachten oder auf den Grund gehen wollen, dass wir nie Schriftstellen einfach so aus dem Zusammenhang rausnehmen dürfen, sondern wir müssen das Ganze auch gemeinsam betrachten. Seht, wenn wir aber in unserem täglichen Bibellesen so voranschreiten, dann wird es uns durchaus begegnen oder den Anschein erwecken, dass irgendwie eine Bibelstelle der anderen sich widerspricht. Das kann durchaus sein, und das hängt nämlich mit diesem Umstand zusammen, dass Gottes Wort aus ganz unterschiedlichen, ja, Seiten ein Thema dann auch beleuchtet. Seht, was ist in solchen Lagen auch zu tun? Gottes Wort legt es uns sehr ans Herz, dass wir darüber beten sollen und den Heiligen Geist bitten sollen, dass er uns die Schrift auftun soll. Aber wir sollten, Geschwister, auch die nötige Geduld sozusagen auch mitbringen, die nötige Zeit auch, und hier nicht ungeduldig werden, sondern Gott führt uns doch Schritt für Schritt, dass wir auch die Schrift, dass wir die Zusammenhänge auch richtig verstehen dann. Und in dem Zusammenhang sollte man noch erklären oder auch dazu sagen, sollten Schriftstellen sein, die wir nicht persönlich erklären können, die uns schwer sind. Und ich denke mal, es gibt keinen unter uns, der jede Schriftstelle in der Gänze ganz genau erklären kann, sondern wir sind alle noch in der Schule Jesu, und der Herr Jesus erlehrt uns, ob es die Jüngeren sind bis zu den Älteren. Aber die Frage ist, wenn wir auf so eine Schriftstelle stoßen, die wir eben noch nicht erklären können, dann lass sie einfach liegen. Es gibt ja dieses Beispiel, dass wenn uns ein Stein aus dem praktischen Leben zu schwer ist, dann sollen wir ihn lassen. Und wenn wir vielleicht, ich sag mal, für ein kleineres Kind zu schwer ist, wenn wir aber erwachsen sind, dann wird es uns leicht sein, einen gewissen Stein auch hochheben. Und so können wir das Ganze auch übertragen aufs geistliche Gebiet. Wenn wir im geistlichen Leben auch zu einem Mannesalter heranreifen in diesem Sinne, ja, wenn Gott uns Schritt für Schritt weiterführt, so wird er uns im Verlauf auch manche Schriftstellen auch aufschließen. Das ist so dieses grundsätzliche Verständnis, wenn wir sozusagen mit biblischen Themen auch arbeiten. Seht, Ostern liegt ja 2 Wochen hinter uns, und wir haben so viele Gedanken auch bezüglich diesem Thema gehört. Warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Wir haben gehört, dass er aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist und sein Leben für unsere Sünden lassen musste. Und wir können viele Gedanken bezüglich der Liebe Gottes auch erwähnen, dass diese Liebe ihn auf diese Erde trieb. Aber seht, wenn wir auf die Ursache dessen zu sprechen kommen, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, dann gibt es nur eine Antwort, und das ist die Sünde. Nur die Sünde hat den Menschen eben von Gott getrennt, und darum hat Gott auch nur den einen Weg gesehen, um wieder die gefallene Menschheit in Gemeinschaft zu Gott zu bringen, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er sein Leben für uns auch lassen musste. Was wir noch in diesem Zusammenhang beachten sollten, wenn wir über Sünde sprechen, so können wir, denke ich, es ganz aufrichtig sagen, Sünde umgibt uns von allen Seiten. Wenn wir es persönlich betrachten wollen, dann können wir sagen, wir merken es Tag für Tag. So, die einen, die in Sünde leben, sie tun die Werke der Sünde, der Finsternis. Die anderen, die ein Zeugnis haben vom Vater, dass sie ein Kind Gottes sind, sie werden angefochten von der Sünde. Der Teufel versucht sein Bestes, um die Seelen wieder zurück in die Sünde auch zu führen. Und somit ist es, ich sage mal, schlichter Alltag, wo wir sehen, dass Sünde um uns herum ist. Wir sehen es sozusagen in unserer persönlichen Erfahrung, Tag für Tag. Wir sehen es aber auch an dem Verhalten natürlich anderer Menschen in ihrem Denken, in ihrer Ausdrucksweise, in ihrer Lebensweise, in dem Äußeren der Menschen, wie sie sich vielleicht kleiden, ja, und alles, was damit auch einhergeht. Und so möchte ich heute Morgen mit der Hilfe des Herrn über die Bedeutung der Sünde sprechen. Wer sagt uns, dass etwas gut oder böse ist? Wer sagt uns, ob etwas Sünde ist oder ob es keine Sünde ist? Es ist das Wort Gottes, Geschwister. Darum wollen wir uns auch zum Wort Gottes auch wenden und wollen den Ursprung der Sünde betrachten. Wer ist eigentlich oder von wo kommt sozusagen die Sünde? Wer ist der Ursprung auch der Sünde? Und da heißt es in 1. Johannes 3, den 8. Vers zu Anfang, wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Johannes 8, Vers 44, hier spricht der Herr Jesus sehr harte Worte aus. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wir sehen im Wort Gottes, dass Satan, der Teufel, sich aufgelehnt hat gegen Gott und die Strafe, die Gott in seinem Wort auch so niedergeschrieben hat, das ist die Hölle. Im Einleitungswort haben wir auch gelesen, dieser zweite Tod, ja, wo Satan und seine Engel in diesen feurigen Pfuhl auch geworfen werden. Seht, und es ist fest beschlossen in Gottes Augen. Da gibt es kein Deuten, ob es vielleicht anders wird, sondern der Ratschluss Gottes hat er so gefasst. Und darum sucht Satan, so viel wie möglich Schaden anzurichten. Er sucht, so viel wie möglich Menschen sozusagen mit sich in den Tod auch zu reißen. Und seine Absicht ist, gegen all das Gute, gegen all das Reine auch anzukämpfen. Nun, wie ist die Sünde in die Welt gekommen? Da wollen wir zu Adam und Eva zurückgehen. Ein sehr bekannter Zusammenhang, wo ich nicht viel Zeit auch verlieren möchte, dass das erste Ehepaar ungehorsam war. Und wir lesen im Römerbrief, dass die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Das ist auch eine Tatsache, die wir nicht leugnen können und die wir so, wie gesagt, aus dem Wort Gottes lesen und es ja im persönlichen Leben auch so eben feststellen auch. Um ein besseres Verständnis von dem Begriff der Sünde auch zu haben, möchte ich kurz auch auf das Alte Testament auch eingehen. Was sagt eigentlich das Alte Testament über den Begriff der Sünde? Oder ich möchte vielleicht vorher noch die Frage auch uns stellen oder den Gedanken aufwerfen. Ich meine, das erste Ehepaar ist in Sünde gefallen und wir lesen denn ja im Wort Gottes, dass Gott von Anbeginn der Welt ja den Heilsplan schon zurechtgelegt hat. Warum musste eine sehr lange Zeit sozusagen dazwischen sein, bis Jesus auf diese Erde gekommen ist, bis er für uns auch gestorben ist. Und diese Zeit ist ja im Wort Gottes ja niedergeschrieben als das Alte Testament, ja, lesen wir so. Warum musste überhaupt Gott diese Zeit hier so einplanen? Er hätte doch sofort, das liegt doch eigentlich nahe, dem menschlichen Verstand, wir haben ein Problem, sagt Gott, ja, die Menschheit ist in Sünde gefallen, also muss sofort Rettung her. Jesus musste sofort auf die Erde kommen. Aber sehen, Gott hat andere Gedanken gehabt. Und das wollen wir jetzt auch ganz kurz betrachten. Für den Begriff Sünde, den wir im Deutschen, ja, so als Sünde auch in den Bibeln durchaus auch übersetzt haben, gibt es im Hebräischen mehrere Wörter und auch unterschiedliche Bedeutungen. Und unter anderem ist hier gemeint Bewegung in eine falsche Richtung. Das heißt, wir haben das Ziel Gottes, die Absicht Gottes mit uns Menschen verfehlt. Ja? Bewegung in eine falsche Richtung. Sünde bedeutet auch Verfehlung des richtigen Ziels, bedeutet auch Auflehnung, es bedeutet auch Krümmen, also der Sünde geht auf krummen Wegen und nicht auf dieser geraden Bahn. Sünde bedeutet auch den Gedanken der Schuld, dass es durchaus Folgen hat, wenn ich etwas gemacht habe, dann muss ich auch die Folgen tragen. Das ist die Schuld nach der Sünde. Sünde bedeutet aber auch ein Irren oder auch ein Abirren von einem Weg. Was die Erscheinungsformen der Sünde auch anbelangt im Alten Testament, so hat Gott es für gut empfunden, Gesetze zu geben dem Volk Israel, moralische Gesetze, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Das sind die moralischen Gesetze, die Gott gegeben hat. Und er hat aber auch gewisse zeremonielle Gesetze gegeben. Gesetze bezüglich gewissen Waschungen, Halten des Sabbats, Essen oder Nicht-Essen des unreinen Fleisches. Ja, und so viele, viele andere Punkte, die jetzt auch gegeben wurden. Und die Frage ist, warum hat Gott zum einen diese lange Zeit des Alten Testamentes angeplant und warum hat er jetzt diese Gesetze in dieser Art und Weise den Menschen gegeben? Er hat sie darum gegeben, um den Menschen es verständlich zu machen, was es heißt, mit einem reinen und mit einem heiligen Gott es zu tun zu haben. Wir werden jetzt einige Schriftstellen betrachten, wo Gott diese bewusste Übertretung auch seiner Gesetze und Gebote auch anführt und was es mit sich auch nachzieht. Lasst uns bitte 2. Mose 20 auch lesen, den 9. Vers. Da ist jetzt speziell das Gebot, was Gott gegeben hat bezüglich dem Sabbat. Da heißt es ja einfach so, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Tag des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Und jetzt lasst uns bitte in 4. Mose 15 die Verse 32 bis 36 auch lesen. Als nun die Kinder Israel in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der am Sabbat Holz auflas. Und die, die ihn dabei gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten ihn zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde. Und sie legten ihn gefangen, denn es war nicht klar bestimmt, was man mit ihm tun sollte. Der Herr aber sagte zu Mose, der Mann soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn draußen vor dem Lager steinigen. Da führte die ganze Gemeinde ihn vor das Lager hinaus und sie steinigten ihn, sodass er starb, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Ein Zusammenhang, der uns vielleicht nicht so ganz einleuchtet. Ich meine, Gott hat 7 Tage die Woche geschaffen und hat eine Ordnung gegeben, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tage sollst du keine Arbeit verrichten. Und nun könnten wir als Menschen sagen, ja gut, man hat ja vielleicht keine schwere Arbeit dann gemacht, ja, man ist ja nicht aufs Feld gegangen und hat sonst irgendwas angebaut oder sonst wie was gemacht, ja. Ich meine, so ein bisschen rausgehen, Holz auflesen, so man weiß ja nicht, vielleicht hat man gedacht, morgen wird es vielleicht regnen oder sonst wie, ja. So, also alles Gründe, die menschlich sehr plausibel sind, ja, und es fand sich einer, der gesagt hat, ja gut, ich weiß zwar, dass Gott es verboten hat, aber ich setze mich darüber einfach drüber hinweg. Und wir sehen, wie hart hier Gott durchgreift. Aus unserem Verständnis vielleicht für eine Kleinigkeit, ja, das war nicht eine schwere Sünde doch gewesen. Seht aber, damit wollte Gott zeigen, wie rein und heilig er ist. Wenn er ein Gebot gibt, dann nimmt er es ernst damit. Und da können wir als Menschen es nicht beliebig deuten, nicht beliebig drehen, wie es uns einfach dann auch passt. Und so könnten wir einige andere Schriftstellen anführen in diesem Zusammenhang, wo Gott sozusagen die Todesstrafe als Folge, ja, der Übertretung auch angesetzt hat. Das waren jetzt diese bewusste Übertretung eines bekannten Gebotes. Auf der anderen Seite lehrt auch Gottes Wort in 4. Mose 15, wir bleiben in dem Kapitel, das Unbewusste oder das Unwissentliche sündigen. Lass uns hier die Verse 22 lesen. Und wenn ihr aus Versehen eines dieser Gebote nicht tut, die der Herr zu Mose geredet hat, irgendeins von dem allem, was der Herr euch durch Mose geboten hat, von dem Tag an, da der Herr anfing zu gebieten und weiterhin bei euren Nachkommen. Wenn nun ohne Wissen der Gemeinde etwas übersehen wird, so soll die ganze Gemeinde einen jungen Stier als Brandopfer darbringen, zum leiblichen Geruch für den Herrn, mit einem Speisopfer und Trankopfer, nach der Ordnung und einen Ziegenbock als Sündopfer. Und dann geht es so weiter. Wir sehen hier die Gemeinde, einzelne Menschen verfehlen sich genauso gegen Gott. Sie übertreten ein Gesetz, aber es war ihnen nicht bekannt gewesen. Und auf einmal ist die Strafe ganz anders bei Gott. Er sagt, er sieht die Sünde als Sünde in dem Sinne an, als eine Übertretung. Aber jetzt muss der Priester gehen und ein Stier opfern, damit diese Sünde vor Gott gesühnt wird. Also eine ganz andere Folge zwischen einem bewussten Übertreten eines Gebotes und einem unbewussten. Das Ganze wird noch auch ausgeführt in den letzten Versen auch dieses Kapitels. Zum Beispiel ab Vers 29, und es soll ein Gesetz gelten für den, der ein Versehen begeht, für den Einheimischen unter den Kindern Israel und für den Fremden, der unter ihnen wohnt. Wenn aber eine Seele vorsätzlich etwas tut, es sei ein Einheimischer oder ein Fremder, so hat sie den Herrn geschmäht. Eine solche Seele soll aus ihrem Volk ausgerottet werden, denn sie hat das Wort des Herrn verachtet und sein Gebot gebrochen. Ja, sie soll ausgerottet werden, ihre Schuld ist auf ihr. Das sind sehr, sehr ernste Worte, Geschwister, die wir hier lesen. Aber dieser bewusste Unterschied zwischen bewusstem Übertreten eines Gebotes und einem unbewussten Übertreten. Wenn wir jetzt auf den Begriff der Sünde im Neuen Testament eingehen, so haben wir auch hier in der griechischen Sprache ähnlicherweise wie auch im Hebräischen mehrere Wörter, die den Begriff der Sünde erklären, die sich zum Teil sehr ähneln auch dem Alttestamentlichen. Das heißt zum Beispiel, das Ziel nicht treffen, verfehlen. Und das bedeutet nicht nur eine Verfehlung dann vor Gott, sondern das bedeutet dann, genauso wie im Alten Testament, auch die Folge der damit verbundenen Schuld. Sünde meint eine sündige Tat. Es bedeutet Ungehorsam. Es bedeutet auch Gesetzlosigkeit. Bedeutet, es gibt ein Gesetz, aber ein Mensch ist los von dem Gesetz. Er achtet das Gesetz nicht. Er übertritt sozusagen das Gesetz. In 1. Johannes 3, Vers 4 wird uns in gewisser Weise die Definition der Sünde gegeben. Da heißt es so, wer Sünde tut, der tut auch das Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Manche andere Übersetzungen übersetzen jetzt das Wort Unrecht mit Gesetzlosigkeit oder das Auflehnen gegen Gottes Ordnung. Und so können wir diesen Begriff jetzt nehmen, dieses Beispiel, und können sagen, wenn jemand ganz bewusst eine gewisse, ob es eine Landesordnung ist, ja, wir leben in einem Staat, wir sind auch gewissen Gesetzen unterworfen, wenn man diese Gesetze bewusst übertritt, das heißt, wenn man sich auflehnt gegen das bestehende Gesetz, dann wird es zur Sünde gerechnet. Und genauso, was auch das neutestamentliche Gesetz auch anbelangt, wenn wir hier sozusagen bewusst auch diese Übertretung tun, so wird es uns zur Sünde gerechnet. Nun, wenn wir jetzt das Alte Testament betrachtet haben und das Neue Testament, der grundlegende Unterschied ist aber der, dass die Menschen im Alten Testament die Not der Sünde sehr bewusst sozusagen wahrgenommen haben, ja? Weil es einfach diese direkte Strafe hinter dem Vergehen war. Aber diese Menschen, sie hatten nicht die Kraft, ein sündenfreies Leben zu führen. Im Gegensatz zum Neuen Testament, wo Jesus durch seine Gnade die nötige Kraft gibt, wirklich auch nach dem Gesetz Christi auch zu handeln. Ich denke, auch das ist uns bekannt. Jesus hat einerseits gesagt, er ist nicht gekommen, um die Menschen zu richten, sondern zu retten. Und auf der anderen Seite sagt er aber sofort weiter in Johannes 12, Vers 48, wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Und so, Geschwister, ist das Wort, die Bibel, der Maßstab Gottes für uns persönlich. Das ist das Gesetz Christi, was uns hinterlassen ist. Ob dieses Gesetz uns freisprechen wird oder ob dieses Gesetz, die Bibel, uns eben auch verdammen wird. Und wenn wir auf die Erscheinungsformen, analog jetzt wie zum Alten Testament, auch eingehen wollten, so lehrt uns das Wort Gottes, dass es Tatsünden gibt. Also, wenn wir etwas ja in der Tat ausgeführt haben, was gegen das Gebot Christi geht. Das ist, denke ich, ein Umstand, den ich nicht länger auch erklären muss. Interessanterweise gibt es jetzt diesen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 5, wenn wir hier einige Verse lesen, wie der Herr Jesus jetzt in seiner Bergpredigt spricht. Matthäus 5. Wir können auch jetzt sofort in den 27. Vers einsteigen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, und dann zitiert er ein Gesetz, zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Und im nächsten Vers heißt es, ich aber sage euch. Also er hat diese Gegenüberstellung gemacht. Und wenn wir weiterlesen, lasst uns den Vers weiterlesen. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Im Alten Testament haben wir diese Tatsünden gehabt, diese Übertretung, ja, der Tatsünden. Im Neuen Testament tritt diese Verschärfung ein, dass der Herr Jesus nicht nur die Tatsünden beurteilt, sondern er geht auf das Herz ein, auf die Beweggründe des Herzens. Warum hat man zum Beispiel etwas gemacht? Und das wird zum Beispiel in Kapitel 15 in Matthäus Evangelium nochmal erklärt, die Verse 19, Matthäus 15. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Das ist Sünde sozusagen vor Gott. Ja? Also nochmal diesen Unterschied, dass nicht nur die Tatsünde eine Sünde vor Gott ist, sondern es tritt diese Verschärfung der Beurteilung des Menschen ein. Gott achtet auf unsere Herzensstellung, aus welchem Motiv wir etwas auch tun. Wir könnten ein Beispiel anführen, angenommen, es haben sich zwei Personen fest vorgenommen, eine Bank zu überfallen. Und sie haben Pläne geschmiedet, sie haben alles ausgeforscht, zu welcher Zeit es gut wäre und so weiter und so fort, an welcher Stelle man das machen könnte. Aber dann tritt etwas ein und die Tat wird nie ausgeführt. Die Menschen vielleicht drumherum, die bekommen das überhaupt nicht mehr mit. Der Gesetzgeber des Landes, er weiß davon nichts. Und somit kann er auch die Menschen überhaupt auch nicht ahnden. Seht aber, der Vorsatz im Herzen, der war gefasst. Man hat Pläne geschmiedet. Und darum müssen sich solche Personen durchaus für diese Tat, die zwar nicht ausgeführt wurde, die aber gefasst wurde im Herzen, sie müssen sich vor Gott verantworten. Es gibt noch einen anderen Punkt, der wird uns in Jakobus 4, Vers 17 erklärt. Das wollen wir auch aufschlagen. Auch eine sehr bekannte Schriftstelle. Jakobus 4, Vers 17. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem wird es als Sünde angerechnet. Das heißt, wir können auch hier sagen, auch hier sozusagen eine Verschärfung zu dem Alten Testament. Wir sollten nicht nur das Falsche, das Böse nicht tun, sondern wir sollen, wenn uns etwas bewusst wird, ja, das ist hier so eindeutig, wer nun Gutes zu tun weiß, ja, wenn Gott es dir aufs Herz gelegt hat, etwas zu tun und zu machen, und du dich wiederum hier, ja, sich darüber hinwegsetzt, dann wird es dir genauso zur Sünde auch gerechnet. Wir sehen anhand dieser Beispiele, dass die Tragweite der Sünde ich sag mal, sehr weit geht. Sehr weit geht, ja. Und wir stehen doch vor einem Heiligen, vor einem gerechten Gott. Und er sieht uns durch und durch. Und manchmal hören wir so, dass wir Menschen ja, nach ihrem äußeren Tathergang manchmal beurteilen. Ja? Ja, der hat hier so oder irgendwie, ja, so. Da ist man schnell dabei, ja. Und man spricht sozusagen Menschen gerecht oder in diesem Sinne tut man auch verdammen Menschen. Ja, wenn einer so und so gemacht hat, so, dann ist er abgeschrieben. Das an sich ist schon, ja, sehr bedenklich, wer in dieser Art und Weise so reagiert, was das Afterreden anbelangt. Aber ich möchte nur auf diesen Hintergrund hinweisen, dass nicht das Äußere vor Gott ausschlaggebend ist, sondern die inneren Beweggründe auch des Herzens. Und oftmals, ich nehme an, dass es uns auch schon vielleicht so gegangen ist, man hat wirklich die besten Absichten irgendwie gehabt und ja, es ist etwas misslungen, will ich mal so sagen. Ja, es ist nicht so gut irgendwie rausgekommen in den Augen auch der anderen Menschen. Wie wird Gott so etwas beurteilen? Mit Sicherheit nicht nach dem Maßstab der Menschen. Der nächste Gedanke ist, gibt es bewusste oder unbewusste Übertretung der Sünde, wie wir es im Alten Testament haben? Gibt es so etwas? Wir können einerseits sagen, dass jede Handlung in den Augen Gottes, weil er eben gerecht und heilig ist, das ist eine Verfehlung, ja, des Ziels, es ist sozusagen eine Sünde. Jede Tat, die mit seinen Eigenschaften, mit dem, was uns Gottes Wort hier auch beschreibt, wie Gott ist, das wäre sozusagen eine Sünde. Auf der anderen Seite gibt es auch Schriftstellen, wie Jakobus 3, Vers 2 schreibt, wir alle fehlen mannigfaltig. Wie können wir das jetzt zusammenbringen? Gibt es hier doch einen Unterschied? Seht, und da müssen wir wiederum auch uns dessen bewusst werden, dass Gott auch insofern gerecht ist. Er ist insofern gerecht, dass er den Menschen nur das als Sünde anrechnen kann, wo der Mensch bewusst eine Übertretung auch gegen sein Gebot tut. Und so wollen wir jetzt auch hier betrachten, dass Sünde im Neuen Testament ist eine beabsichtigte, ja, eine bewusste Entscheidung des bekannten Gesetzes. Und was ist jetzt nur entscheidend, ob es jetzt für uns Sünde wird, ob Gott es uns als Sünde anrechnet oder ob er es nicht anrechnet? Da gibt es Gottes Wort uns auch Schriftstellen und auch eine gewisse Richtlinie. Zum einen bezieht sich es auf unser Wissen, auf den Grad unserer Erkenntnis kommt es darauf an. Wir haben jetzt zum Beispiel aus Jakobus die Schriftstelle gelesen, wer nun Gutes zu tun weiß, es ist wohlbewusst dieser Person, ja, etwas Gutes zu tun, er weiß es. So, es ist dieses Bewusste, ja. Man hat das nötige Wissen auch darüber. Dann lehrt uns Gott das Wort noch in Lukas 12, Vers 47 und 48. Aus einem Gleichnis, auch eine biblische Wahrheit. Lukas 12, Vers 47 und 48. Der Knecht aber, der den Willen seines Vaters kannte und sich nicht vorbereitet und nicht nach seinem Willen getan hat, der wird viele Schläge erleiden müssen. Also einer, der bewusst, ja, erkannte das Gesetz, aber er hat sich darüber hinweggesetzt. Und dann kommt jetzt, wer ihn aber nicht kannte, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird wenige Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Auch hier ganz klar und deutlich, der Grad der Erkenntnis ist vor Gott auch ausschlaggebend. Wir können weitergehen und können aber sagen, eigentlich ist doch der Mensch so, wie soll ich sagen, gestrickt, dass er sagt, ja, aber es gibt doch einen guten Ausweg. Wenn ich ja nach dem Wissen sozusagen gerichtet werde, dann muss ich mich einfach dumm hinstellen und so tun, dass ich einfach nicht viel weiß. Ich werde weder die Bibel lesen, noch werde ich Gottes Angesicht überhaupt aufsuchen, dass er mir seine Schrift öffnet. Ich werde ihn auch überhaupt nicht bitten, dass er mich führt und leitet. Also ich werde mich bewusst in dieser Unwissenheit begeben, um ja nicht in die Sünde zu fallen. Das könnte ja sein. Aber seht, David beschreibt das in Psalm 139, die Verse 23 und 24. Lasst uns diese Schriftstelle noch aufschlagen. 139. Und er sagt so: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigem Weg. Wir können sagen, absichtliche Unwissenheit, die wird uns vor Gott nicht schützen. Sondern es soll unser Bestreben sein. Sollten wir wirklich in irgendeiner Weise in unserem Urteilungsvermögen, wie auch immer, so wie wir einfach Menschen sind, manchmal so wie wir zu kurz kommen, es sollte unser Bestreben sein, Gott bitten, dass er all das offenbart, dass er uns zeigt, gibt es einen Punkt, den ich besser machen muss? Gibt es etwas, Gott, was ich bisher nicht so gesehen habe in deinem Gesetz? Zeige mir es doch, denn es geht doch darum, den vollen Willen Gottes zu erfüllen und nicht nur den Teil. Seht, anhand dieser Schriftstelle können wir sehr gut eigentlich sehen, dass Gott uns nach unseren Möglichkeiten beurteilen wird. Und ich möchte dieses Wort nach den Möglichkeiten unterstreichen. Wenn du die Möglichkeit hast, eine Bibel zu kaufen, dann hast du keine Entschuldigung, dass du sagst, ich habe keine Bibel im Haus. Wenn du die Möglichkeit hast zu lesen, dann solltest du die Bibel lesen. Wenn du die Möglichkeit hast, ins Haus Gottes zu gehen, wo das Wort Gottes erklärt wird, wo es ausgelegt wird, dann hast du sozusagen vor Gott diese Verantwortung, es auch zu tun. Du hattest die Möglichkeit. Und ich möchte so sagen, in unserer Zeit haben wir, glaube ich, so viele Möglichkeiten, wie keine Generation vor uns es hatte. Wenn wir zurückdenken, einige Jahrhunderte zurück, es gab nicht mal sozusagen in jedem Haushalt eine gedruckte Bibel. Ja? Und die Menschen, sie hatten nicht diese Erkenntnis, die wir haben. Und sollte es nicht das Wort des Herrn dann uns nochmal bewusster werden, wie er jetzt da schreibt, als auch in diesem Gleichnis von diesen Knechten, umso mehr wird man von euch fordern. Als dritten Punkt können wir in diesem Zusammenhang noch sagen, es ist unser Wissen, ausschlaggebend, die Erkenntnis, es ist auch unsere Einstellung, wichtig, wir können sozusagen nicht sagen, ich möchte bewusst nicht forschen. Und der dritte Punkt ist unser Wille. Gottes Wort lehrt, dass Gott einen freien Willen den Menschen gegeben hat. Wir nehmen diesen Gedanken und sagen, dieser freie Wille, er bezieht sich auf die Gnadenwahl, ob jemand sozusagen die Gnade Gottes annimmt oder ob er sie verwirft. Ja, man hat den freien Willen. Aber seht, was die Sünde auch anbelangt, da haben wir auch unseren Willen, eben einwilligen in die Sünde oder eben den Willen, in die Sünde nicht einzuwilligen. Auch unser Wille sozusagen ist hier ausschlaggebend. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob Versuchungen eine Sünde sind. So, ich denke, ein jeder kennt es und ich habe es ja schon erwähnt, dass Satan alles dran setzt, um Menschen auf irgendeine Weise entweder in die Sünde zu bringen oder sie auch weiter sozusagen in der Sünde gebunden auch zu halten. Und so kommen Versuchungen und wir können hier die Antwort geben, solange wir in diese Versuchung, das Gebot Christi zu übertreten, egal welche Sünde es auch sein mag, solange wir nicht einwilligen, wird diese Versuchung uns nicht zur Sünde gereichen. Seht, Satan, er geht manchmal ja so weit, dass er manche Menschen, die etwas, ich sag mal, sensibler sind, er möchte sozusagen, ich meine, Satan ist ja ein Ohrenbläser, sagt man so, ja, er bläst es in das Ohr ein, so schlechte Gedanken. Und als ob man gegen Gott ja, schlechte Gedanken eben hat, ja, dass man sich irgendwie nicht fügen möchte unter den Willen Gottes. Und so diese schlechten Gedanken, die er einfach den Menschen immer wieder bringt, da gilt es, Geschwister, einfach wachen und beten. Ja? Dass wir in keinster Weise irgendwie da einwilligen, sondern wir sollten wirklich fliehen von der Sünde, von dieser Versuchung, sich zu Gott nahen. Und solange wir nicht einwilligen, wird es uns nicht zur Sünde gereichen. Und diesen Unterschied, der ist sehr, sehr wichtig auch in unserem Leben. Wenn wir es aber so auslegen, da kommt einfach in Gedanke, ja, aber ist es ja mein Gedanke und ja, jetzt habe ich wahrscheinlich so gedacht und wahrscheinlich denkt sozusagen oder fühlt auch mein Herz jetzt so und da kommen wir nachher nicht mehr heraus. Wir werden in Kämpfe, in Anfechtungen sozusagen in diesen persönlichen auch landen und werden keinen Ausweg bekommen. Dieser Unterschied wäre sehr wichtig, dass Versuchungen, solange wir sie nicht in sie nicht einwilligen, dass sie keine Sünde auch sind. Die Frage ist, wenn wir hier an diesem Begriff auch nochmal stehen bleiben wollten zwischen Sünde und Fehler. Es gibt ja die Situation ja, zwischen dem bewussten und dem unbewussten Sündigen, die ich ja erwähnt habe. Also etwas, wo wir aus der Sicht Gottes, weil er rein und heilig ist, etwas übertreten haben, was im absoluten Sinne Sünde ist, aber er rechnet es uns nicht zu. Angenommen, mich würde jemand fragen, ohne dass ich jetzt auf die Uhr schaue, wie viel Uhr wir jetzt haben und ich habe jetzt schon länger nicht geschaut, ich weiß es nicht und ich würde einfach schätzen und ich würde irgendetwas sagen, und ich werde mit Sicherheit nicht genau die Minute treffen. So, im absoluten Sinne ist es eine Lüge, weil ich einfach die Unwahrheit sage. Aber aus dem ganzen Zusammenhang geht es im Prinzip ja nicht darum, ja, dass ich jetzt bewusst mich gegen Gottes Gebot auflehne. Ja, wenn ich keine Uhr jetzt habe oder wie auch immer und ich sage, ja, ich schätze mal, es ist jetzt so viel und so viel, dann ist es ja keine Sünde. Aber es gibt durchaus, Geschwister, Dinge, die wir sozusagen als Fehler eigentlich abtun. Und hier besteht eine gewisse Gefahr, auf die ich auch zu sprechen kommen möchte. Seht, wenn wir insofern nur urteilen, dass wir sagen, ja gut, ich bin einfach wie ich bin und egal wie ich mich verhalte oder so, ich bin halt einfach so ungeschickt, wie ich bin, ja, und so die anderen müssen mich einfach nehmen, wie ich bin. Und so, man tut diese Latte der Fehler relativ hoch ansetzen. Relativ hoch, ja. Aber die Frage ist, was sagt Gottes Wort dazu? Seht, und wenn uns zum Beispiel, wenn es auch ein Fehler wäre und wir irgendwie aufmerksam werden durch das Lesen des Wortes Gottes, weil wir an Erkenntnis zunehmen oder ein anderer uns irgendwie aufmerksam macht. Also das, was du jetzt machst oder was du tust, ja, es ist eigentlich nicht ganz richtig. Und man sagt, oh, das habe ich jetzt nicht gewusst oder ich habe das anders irgendwie empfunden. So, wenn du jetzt aber die Wahrheit weißt und wenn du das nächste Mal das Gleiche tust, dann wird es für dich eine Sünde. Es ist ganz klar, du hast das Wissen gehabt und nun gehst du sozusagen ganz bewusst über diesen Punkt drüber hinweg und tust eigentlich so, wie du halt schon immer gehandelt hast. Und der Punkt, der ist sehr wichtig auch in unserem praktischen Leben. So Gott will, möchte ich noch ganz kurz nachher auf ihn noch eingehen. Ich möchte nochmal aber auf die Folgen der Sünde eingehen. Die Folgen der Sünde, und das werden wir, denke ich, jetzt am besten verstehen, wenn wir einfach so ein paar Schriftstellen auch lesen. Gottes Wort sagt zum Beispiel, 2. Mose 32, Vers 33, der Herr sagte zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Wir haben in dem Einleitungswort gelesen, wenn das jüngste Gericht stattfinden wird, dann werden Bücher aufgetan werden. Und Gott persönlich trägt uns ein, wenn wir uns in Reue und Buße vor ihm beugen und die Gnade Gottes annehmen. Er persönlich trägt uns ein. Da braucht man keine Kirchenbücher dazu. Aber er persönlich, 2. Mose hier, was wir gelesen haben, er selber streicht auch diejenigen aus, die in die Sünde gefallen sind. Der zweite Punkt, die Sünde trennt uns von Gott. Jesaja 59, Vers 2, den ersten Teil. Eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander. Eure Übertretungen, eure Sünden, sie scheiden Gott. Und Gott ist heilig und gerecht, er kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Im nächsten Vers heißt es so, kein Sünder, der kann auch Gemeinschaft mit Gott pflegen. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Eure Sünden, sie verbergen das Angesicht. Und wenn du meinst, ja, Gott anzurufen, ihn anzuflehen, ja, lieber Gott, hilf doch du mir jetzt heute in der Schule oder das oder jenes. Wenn Sünde in deinem Leben ist, und du bewusst sozusagen gegen sein Gebot auch gehst, er wird sein Angesicht verhüllen vor dir. Es ist keine Gemeinschaft da. Er kann es einfach nicht tun, weil eben die Sünde dazwischen auch ist. Daher Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 8, Vers 34, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Das ist die Folge sozusagen der Sünde, dass du ein Knecht bist. Und zwar nicht ein Knecht Christi, sondern ein Knecht der Sünde. Und ein Knecht, im Unterschied zu einem freien Menschen, er kann nicht tun und lassen, was er möchte. Er kann nicht sagen, jetzt mache ich mal das oder jenes und eigentlich, ne? Sondern sein Herr sagt ihm schon, was er zu tun und was er zu machen hat. Und darum ist es sehr wichtig auch zu sehen, was es heißt eigentlich, in der Sünde zu leben, in die Sünde auch zu fallen. Du bist nicht mehr unter dieser Gnade Gottes sozusagen, sondern ein anderer herrscht über dich und sagt, wo es in deinem Leben auch lang geht. Epheser 2, Vers 1 heißt es, auch euch hat er auferweckt, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Wenn Sünde in das Leben eintritt, dann tritt der geistliche Tod ein. Es ist einfach so. Das lehrt Gottes Wort an mehreren Schriftstellen. Es tritt dieser geistliche Tod ein. Ja? Und wir können dann nicht so hin und her springen. Jetzt ja, bin ich mal lebendig, jetzt bin ich tot. Ja? Bin ich in Sünde, bin ich nicht in Sünde? Sondern da zieht Gott eine ziemlich gerade Linie auch durch. Entweder bist du tot oder bist du lebendig. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt es einfach nichts. Und wenn du in Sünde lebst, dann bist du eben geistlich tot. Und wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen, dann heißt, die Sünde, sie trennt uns von Gott. Du bist tot, geistlich gesehen, und das bedeutet auch den ewigen Tod. Wenn wir gedenken wieder, was uns vorgelesen wurde in der Einleitung, es kommt das jüngste Gericht, die Bücher werden aufgetan und der Herr Jesus, er wird das Gerichtsurteil sprechen. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, keine Möglichkeit, die Entscheidung zu überdenken. Und du wirst in alle Ewigkeiten dort sein, wo Satan sind, wo Satan ist, wo seine Engel sind, wo das Böse ist. Und du wirst nie das Gute sehen. Und ein Gedanke, Geschwister, in alle Ewigkeiten. Es ist nicht ein vorübergehender Zustand, den wir dann irgendwie noch ändern können, sondern der ist in alle Ewigkeit. Und das lasst uns sehen, das ist die Person, die in Sünde sich befindet. Die ist in diesem Zustand. Wenn der Herr Jesus in der nächsten Minute kommen sollte, dann gibt es keine Möglichkeit sozusagen für dich, weil entweder bist du in Sünde oder du bist nicht in Sünde. Bruder Schulz hat auf der Osterkonferenz gesagt, es gibt auch mehrere Bilder, die hier angewandt werden. Ja, es gibt zwei Reiche, es gibt zwei Wege, es gibt eine Tür sozusagen zum Schafstall Jesus Christus. Und er hat gesagt, entweder bist du drin im Schafstall oder du bist draußen. Du kannst nicht irgendwo dazwischen sein, so etwas geht nicht. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen wollten, dann können wir sagen, Gott ist heilig und gerecht. Wir können ihm als Menschen nichts vormachen. Er sieht uns durch und durch. Was das Neue Testament anbelangt, und in diesem Zeitalter der Gnade leben wir, so gibt es nur einen Weg, dass wir Heil finden, nur in Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Das Wort Gottes sagt uns, was Sünde ist. Und das Wort, das gleiche Wort, wird uns am jüngsten Tage auch richten. Das bedeutet aber auch, Geschwister, dass wir das Wort Gottes lesen müssen. Persönlich lesen müssen. Diesen Gedanken, wir können uns nicht entschuldigen, dass wir sagen, ja, keine Ahnung, hab nicht gewusst oder sonst wie. Wir haben die Möglichkeit zu forschen, zu suchen, zu fragen. Und Gott, das Absicht ist es, uns in diesem Punkt auch weiterzuführen. Dann lasst uns den Gedanken mitnehmen, Gott nimmt es genau in diesem Punkt, in allen anderen Punkten des Gottdienstes. Die Unterscheidung zwischen Sünde im absoluten Sinne, ja, und Sünde in diesem zugerechneten Sinne, die ist sehr, sehr wichtig, wenn wir dieses Thema verstehen wollen. Das heißt, es wird nur das einem Menschen zugerechnet sozusagen, angerechnet als Sünde, wenn diese bewusste Übertretung dann auch stattfindet. Versuchungen sind keine Sünde und lasst uns bedenken die Folgen der Sünde. Es ist die Trennung von Gott, nicht nur hier im Leben, sondern es ist diese ewige Trennung, die nie aufhören wird. Ich möchte noch zum Abschluss uns ein Vers aus Römer 2, Vers 16 aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Der sagt so, der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Das hat der Apostel Paulus gesagt. An dem Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge das Urteil fällen wird. Und mir persönlich geht es zumindest so, dass ein heiliger Ernst sich auf die Seele legt, dass Gott einem persönlich gnädig sein möchte, dass wir auf uns persönlich schauen sollten, in erster Linie, ja? Dass wir forschen, dass wir suchen, dass wir uns von Gott weiterführen lassen und dass wir diesen Gedanken nicht so leichtfertig nehmen, weil es gibt Irrlehrer, die sagen, einmal in Gnaden, immer in Gnaden. Da ist es völlig egal, was du tust, wie du lebst. Du hast ja einmal das Ticket gelöst, hat mir jemand gesagt, ja? Oder ein anderer oder die gleiche Person hat gesagt, ich sitze einfach jetzt im richtigen Schiff und ich werde schon ans Ziel kommen. Also alles Vergleiche, die mit dem Wort Gottes überhaupt nicht vereinbar sind. Lasst uns bitte darüber nachdenken, lasst uns darüber beten, dass Gott uns persönlich diesen Ernst aufs Herz legen möchte. Und vor allem, und das ist nämlich, denke ich, das Wichtigste, dass Menschen sich aus der Finsternis doch endlich mal zum Licht bekehren. Das ist doch das, was uns bewegen sollte. Dass es kein, ich sag mal, in dem Sinne laut dem Wort Gottes, kein normaler Zustand ist. Kein normaler Zustand ist, was manche Menschen lehren, man kann jeden Tag sündigen. Man hat die Freiheit einfach zu tun und zu lassen, was man gerade möchte. Jesus ist ja für alle Menschen gestorben. Seht, es ist wichtig, dass das Wort klar gepredigt wird. Aber es ist auch wichtig, dass wir das im Alltag auch ausleben. Denn wenn die Menschen sozusagen sagen, schau mal, er sagt, er ist ein Kind Gottes, aber ich lese im Wort Gottes, sein Leben stimmt überhaupt nicht überein. Wenn unsere Latte sozusagen für den Fehler so hoch liegt, dass wir es überhaupt nicht als Sünde anerkennen, dann wird der Weg der Wahrheit genauso verschmäht. Und darum lasst uns auch diesen Gedanken mitnehmen. Und Gott möge uns alle reichlich segnen. Amen.